beliebte BookTok-Bücher, Tops und Flops. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Written Between the Lines. Mein Name ist Eve und wir sprechen heute über ein paar der beliebtesten Bücher auf BookTok, der Bücher-Community auf TikTok, und ich freue mich auf jeden Fall schon mit euch da gleich gemeinsam reinzuschauen. Erstmal wollte ich aber noch sagen, falls ihr gefeiert habt, hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet oder ein schönes Chanukka-Fest. Das war ja schon vor ein paar Tagen. Und falls ihr Jul feiert, hoffe ich, dass ihr ein schönes Julfest hattet. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr ein angenehmes Silvester haben werdet. Das ist ja auch schon in ein paar Tagen, und dass ihr dann gut ins neue Jahr reinkommt. Ich habe bei Google jetzt einfach mal Popular BookTok Books eingegeben und dann kommt von Google selber die Bücher/BookTok Kategorie. Und da werden wir uns jetzt mal durch die ersten Bücher durcharbeiten. Ich glaube nicht durch die ganze Liste. Und danach schaue ich mal durch, ob mir noch irgendwas auffällt, wozu ich was sagen möchte. Und das war jetzt erstmal so der Fahrplan. Weil ich nicht alle Bücher davon gelesen habe und weil auch einige davon schon eine ganze Weile bei mir her sind, werde ich das jetzt so machen, dass ich die Klappentexte von den Büchern jeweils immer vorlesen werde und dann sagen werde, was mir dazu einfällt. Manchmal ist es vielleicht mehr, manchmal weniger. Let's go, würde ich sagen. Das erste Buch, was mir angezeigt wird, ist da Royal Blue von Casey McQuiston. Das ist im Deutschen bei Drömer Knauer erschienen und der Klappentext lautet so. Als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird, wird Alex Claremont Diaz über Nacht zum Liebling der Nation. Attraktiv, charismatisch, clever. Ein Marketingtraum fürs Weiße Haus. Nur auf diplomatischer Ebene hapert es bei Alex leider ein wenig. Bei einem Staatsbesuch in England eskaliert Alex schwerender Streit mit dem britischen Thronfolger Prinz Henry. Als die Medien davon Wind bekommen, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und England rapide. Zur Schadensbegrenzung sollen die beiden jungen Männer medienwirksam ihre Versöhnung vortäuschen. Doch was, wenn Alex und Henry dabei feststellen, dass zwischen ihnen eine Anziehung existiert, die über eine Freundschaft weit hinausgeht? Plötzlich steht nicht nur die Wiederwahl von Alex' Mutter auf dem Spiel. Ich muss sagen, das Buch fand ich ganz nett. Es war unterhaltsam, aber es ist jetzt für mich auf jeden Fall kein Must-Read und mir ist jetzt auch nicht so übermäßig viel davon in Erinnerung geblieben. Ich mochte es ganz gerne, aber mehr war es eben auch nicht. Das zweite Buch ist Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Auf Englisch heißt das Buch It Ends With Us. Ich habe das Buch tatsächlich vor sage und schreibe 7 Jahren gelesen. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Das Buch ist 2016 rausgekommen. 2016 habe ich meine Rezension auch veröffentlicht. Und damals hat es mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch, dass das Ende kein klassisches Happy End in dem Sinne ist. Ich habe den zweiten Teil nicht gelesen. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich muss sagen, heute betrachte ich das Ganze auch ein bisschen kritischer, weil da echt viel, viel Mist drin passiert. Und ich Colleen Hoover einfach kritisch betrachte, weil sie sich weigert, Trigger Warnings in ihre Bücher zu schreiben und teilweise sich auch vertraglich hat festhalten lassen, wohl angeblich, dass die Verlage Trigger Warnings in ihre Bücher drucken. Und das, finde ich, geht absolut gar nicht. Weil, wie gesagt, in ihren Büchern werden krasse Themen behandelt und bei diesem Buch ist auf jeden Fall das der Fall. Also da geht es sehr, sehr viel um Gewalt, häusliche Gewalt. Und ich glaube, da sollten sich LeserInnen vorschützen können, sowas zu lesen, weil es auch sehr explizit wird. Und gerade in Anbetracht dessen, dass Colleen Hoover ja auch einige Jugendbücher geschrieben hat und sehr lange auch die Bücher parallel vermarktet wurden, von dem deutschsprachigen Verlag zumindest, von DTV, bedarf es da vielleicht dieser Einordnung. Trotzdem werde ich euch jetzt auch hier einmal den Klappentext vorlesen. Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen alle ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle, attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist Lillys schwierige Kindheit, vergessen ist auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lilly zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. Ja, so viel dazu. Ihr könnt ja jetzt ahnen, was für eine Seite das ist. Mehr brauche ich da, glaube ich, auch an der Stelle nicht zu sagen. Dann geht es weiter mit Das Lied des Achill, das habe ich nicht gelesen, von Madeline Miller. Hier auch einmal ganz kurz den Klappentext. Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön. Niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentauren Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen Troja in den Kampf zu ziehen, um die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein ruhmreicher Krieger zu werden, nimmt Achill am Feldzug gegen die befestigte Stadt teil. Getrieben aus Sorge um seinen Freund weicht Patroklos ihm nicht von der Seite. Noch ahnen beide nicht, dass das Schicksal ihre Liebe herausfordern und ihnen ein schreckliches Opfer abverlangen wird. Das klingt eigentlich ganz nett. Das Buch steht auch sehr lange schon auf meiner Wunschliste. Falls ihr das schon gelesen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal bei mir meldet. Entweder über Instagram oder per Mail oder per Sprachnachricht. Ich habe euch in den Shownotes da ein paar Kontaktmöglichkeiten verlinkt. Das nächste Buch ist eines der Bücher, die mich bis heute am meisten geprägt haben. Eines der Bücher, über die ich am meisten nachdenke. Eines der schlimmsten, schönen, aber vor allem niederschmetterndsten Bücher, die es meiner Meinung nach gibt. Falls ihr es noch nicht erraten habt, es geht um Ein wenig Leben von Hanya Yana Gihara oder A Little Life. In dem Buch Ein wenig Leben geht es um eine lebenslange Freundschaft zwischen vier Männern, die sich in New York am College kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe, ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener Mensch. Immer wieder werden die Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt hineingezogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. Ein wenig Leben ist ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt sich an die dunkelsten Orte, an die sich Literatur wagen kann und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch. Ich finde gerade diese Beschreibung, die ich eigentlich sonst nicht so gerne mitlese am Ende, die ist sehr passend. Also wirklich, dieses Buch ist eines der bewegendsten Bücher. Falls ihr es lest, was ich euch sehr empfehlen kann, stellt euch darauf ein, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt wird. Es ist echt hart zu lesen, aber ich finde auch, es lohnt sich. Also dieses Buch ist einfach richtig gut. Trotzdem würde ich euch auch hier empfehlen, die Trigger Warnings anzugucken. Es gibt auf jeden Fall zahlreiche Seiten, auf denen ihr die findet. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile in den Büchern Trigger Warnings gibt. Ich glaube, bei den Erstauflagen war das nicht der Fall, aber es war auch damals noch nicht normal, Trigger Warnings in den Büchern abzudrucken, was überhaupt nichts rechtfertigen, aber eher einordnen soll. Weiter geht es mit Fourth Wing, Flammen geküsst von Rebecca Yarros. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist eines der beliebtesten BookTok-Bücher des Jahres. Oder das beliebteste BookTok-Buch des Jahres, könnte man vielleicht auch sagen. Ich habe es natürlich auch gelesen. Ich fand es ganz gut. Ich glaube, ich fand es nicht so gut wie viele andere. Aber ich lese euch auch hier den Klappentext einmal vor. Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten British War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte der Bewerber überleben. Denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken. Besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern. Und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben möchte. Denn am Bisgaith War College haben alle eine Agenda und es gibt nur zwei Wege hinaus. Den Abschluss machen oder sterben. Turbulent, Fantasy, liest sich sehr nett, meiner Meinung nach ein bisschen overhyped, aber kann man wirklich gut lesen. Der zweite Teil, Iron Flame, ist ja jetzt auch schon seit einer Weile raus. Ich habe den auch bei mir zu Hause liegen. Ich muss aber sagen, dass ich bisher noch nicht so motiviert war, den zweiten Teil zu lesen. Das sah, nachdem ich den ersten Teil beendet habe, ganz anders aus. Ich war sehr enttäuscht, als ich herausgefunden habe, dass auch im Englischen der zweite Teil noch nicht draußen ist. Ich hatte nämlich gedacht, der wäre da schon draußen. Aber ja, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so wahnsinnig Lust, den zweiten Teil zu lesen. Mal gucken, ob die irgendwann wiederkommt. Weiter geht es mit Das Reich der Sieben Höfe, A Court of Thorns and Roses. Dazu auch ganz kurz den Klappentext. Die junge Jägerin Feyre wird in das sagenumwobene Reich der Fae entführt. Nichts ist dort, wie es scheint. Sicher ist nur eins, sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu retten. Oder die ganze Welt ist verloren. Das hört sich so ein bisschen kryptisch an. Ich habe das Buch tatsächlich dann irgendwann gelesen, weil es so stark gehypt wurde auf Bookstagram, auf BookTok etc., dass ich vor 2 Jahren oder so dieses Buch mal gelesen habe, die ganze Reihe tatsächlich damals gelesen habe. Ich habe auch andere Bücher von Sarah J. Maas gelesen und ich muss sagen, ich werde nicht so richtig warm mit ihr und ihren Büchern. Und es gibt an dieser Reihe vieles, was mich stört. Es gibt einmal generell einfach an den Büchern vieles, was mich stört. Das ist einmal die Rolle von Frauen in ihren Büchern generell irgendwie, weiß ich nicht, dann wie Queerness in den Büchern eingebaut wird, dann wie Menschen mit Behinderungen in diesem Buch dargestellt werden, welche Rollen ihnen zuteil werden. Nee, passt mir irgendwie nicht. Ich fand auch die Story jetzt nicht so krass gut, wie sie von vielen Leuten dargestellt wird. Kann man lesen, ist jetzt für mich aber definitiv kein Muss. Dann das nächste Buch ist ein Buch wieder von Colleen Hoover. Wer hätte es gedacht? Es geht um Verity. Das fand ich ganz schrecklich. Die Jungautorin Lauren Ashley bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann. Sie soll die gefeierten Psychothriller von Star-Autorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar und ein dauerhafter Pflegefall. Lauren akzeptiert, auch weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und darin offenbart sich Lauens schreckliches Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, hier geht's auf einmal nicht weiter. Ganz kurz gucken, ob es woanders noch weitergeht. Nee. Die Beschreibung endet einfach da. Alles klar. Gut. Dass ich das Buch nicht mag, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich bin einfach absolut kein Fan davon. Ich finde es ganz schlimm. Und kann es nicht empfehlen. Ich weiß, dass es von anderen Menschen sehr gehypt wird. Ich verstehe es nicht. Ich finde dieses Buch einfach schrecklich. Es soll ja so eine Art Psychothriller sein. Aber es war nicht mein Vibe. Also ich bin sowieso nicht der Thriller-Fan, aber es gibt einige, die mir gefallen. Mittlerweile, dieses Buch ist es definitiv nicht. Ich fand es langweilig zwischendurch. Ich fand es einfach abartig zwischendurch. Ich wollte es einfach nicht weiterlesen. Ich musste mich richtig zwingen und ich bin mit einem ganz komischen Gefühl rausgegangen. I don't know. Ich kann es einfach nicht weiterempfehlen, aber allen, denen es gefällt, das freut mich für euch. Das nächste Buch gefällt mir dafür umso besser. Es geht um das Buch Die Sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Wenn ihr meinen Podcast kennt, wisst ihr, dass ich ein großer Fan von der Autorin bin. Und dieses Buch handelt von der Hollywood-Film-Ikone Evelyn Hugo, die endlich bereit ist, auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen 7 Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen größeren Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In einem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welche schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Und das wiederum war auch eine der Sachen, die mich an dem Buch sehr beeindruckt haben. Aber es gibt einfach so viel, was ich an diesem Buch so gut fand, dass ich das jetzt schlecht hier in diesem kurzen Format reinpacken kann. Ich habe aber schon mal ausführlicher über dieses Buch gesprochen. Ich werde euch die Folge in den Shownotes verlinken. Dann geht es weiter mit Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Das fand ich einfach super unterhaltsam. Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamts, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus, das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind. Einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels. In diesem Heim kommt Linus dann mit seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht sehr weit, das merkt er schnell. Und eher widerwillig lässt er sich dann auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der Insel erwartet. Und dabei erfährt er die größte Überraschung seines Lebens. Wie gesagt, ein sehr humorvolles, kurzweiliges Buch, mochte ich sehr gerne. Kein Highlight, aber gut für zwischendurch. Das nächste gehypte BookTok-Buch ist The Atlas Six von Olivia Blake. Da geht es um Folgendes. Die Bibliothek von Alexandrina ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentiertesten MagierInnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation überstehen, erwarten ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. Dieses Mal sind mit dabei Lily Rhodes und Nico De Varone, 2 begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der die Illusion durchschauen kann. Und Raina Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Beworben wird das Buch besonders für LeserInnen von Leigh Drugo, die ja das Reich der Krähen zum Beispiel geschrieben hat, und Cassandra Clare oder auch von Sarah J. Maas. Ich muss sagen, ich habe das Buch mal angefangen. Ich bin nicht reingekommen, aber es war auch irgendwie gerade eine sehr stressige Phase, dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt. Ich will das Buch auf jeden Fall nochmal lesen, weil es mir, auch wenn ich nicht reingekommen bin, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, gut gefallen hat. Genau, deswegen wäre ich eigentlich grundsätzlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Weiter geht es mit der Twisted-Reihe von Anna Huang. Hier geht es um Folgendes. Er ist der beste Freund ihres Bruders, ihre größte Versuchung, ihr Untergang. Als der beste Freund ihres Bruders in ihr Nachbarhaus einzieht, ändert sich Ava Chens Leben von Grund auf. Alex Volkov sieht aus wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um Stein einzureißen und je besser sie den Multimillionär kennenlernt, desto weniger kann sie sich seiner Anziehungskraft entziehen. Schon bald kann auch Alex die ungewohnten Gefühle nicht länger leugnen, doch er hat eine dunkle Vergangenheit, der er nicht entfliehen kann und die eine Liebe zwischen den beiden unmöglich macht. Punkt, Punkt, Punkt. Die Reihe habe ich mal als Hörbücher gehört. Ja, New Adult halt, ne? wenn man drauf steht, dann ist das ganz nett. Es ist jetzt aber auch kein Buch, wo ich sagen würde, das bleibt einem für die nächsten 10 Jahre in Erinnerung, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Ein wenig Leben. Und ich glaube auch so ein Buch wie Die 7 Männer der Evelyn Hugo oder 7 Husbands of Evelyn Hugo bleibt deutlich länger in Erinnerung und prägt doch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir tatsächlich sogar schon 11 Bücher gemacht. Ich werde das nächste tatsächlich mal überspringen, weil mir das gar nicht so viel sagt. Das gucke ich mir dann vielleicht gleich mal an. Das ist nämlich Before the Coffee Gets Cold von, oh Gott, was ist das für ein Name? Der wird mir gerade nicht ganz angezeigt. Toshikatsu Kawaguchi. Oh mein Gott, spricht man das so aus? Originalsprache Japanisch. Ja, sagt mir nicht viel, aber kann ja sein, dass es im nicht deutschsprachigen BookTok viel populärer ist als im deutschsprachigen oder dass einfach an mir wirklich viel vorbeigegangen ist. Ich würde jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch so ein paar andere Bücher durchgehen, die mir vorgeschlagen wurden. A Good Girl's Guide to Murder ist ein Buch von Holly Jackson. Das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch so, ja, eher Spannungsstoff. Und ich lese euch auch hier mal ganz kurz den Klappentext vor. Vor 5 Jahren wurde die 17-jährige Andy Bell ermordet. Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr Freund Sal Sein die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen, aber was ist, wenn der Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Ja, das fand ich sehr spannend, dieses Buch. Konnte ich nicht aus der Hand legen. Page-Turner ist, glaube ich, auch eher was für jüngere LeserInnen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ja so ein bisschen zeitlos ist und dass man das auch gut noch lesen kann, wenn man ein bisschen älter ist. Ich habe es mit 22 gelesen. Ja, mochte ich gern. Auch beliebt auf BookTok ist das Buch Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Das mochte ich auch sehr gerne, vor allem wegen des Ansatzes, den das Buch verfolgt. Das ist ja bei Adam Silvera sowieso so, dass er so ein paar interessante Konzepte für seine Geschichten hat. Und hier geht es um Folgendes. Was wäre, wenn das Schicksal bei dir anklopft, um dich vor deinem bevorstehenden Tod zu warnen? Am 5. September, kurz nach Mitternacht, bekommen Matteo und Rufus einen solchen Anruf von den sogenannten Todesboten, die die undankbare Aufgabe haben, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu überbringen. Sie werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht, doch aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht lautet, dass es dafür eine App gibt. Sie heißt Letzte Freunde und durch sie werden sich Rufus und Matteo begegnen, um ein letztes großes Abenteuer zu erleben und gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen. Ein unfassbar süßes Buch, ein sehr rührendes Buch und ich fand einfach die Idee richtig, richtig super. Aber ich finde generell, dass sich Bücher von Adam Silvera in der Regel lohnen. Das vorletzte Buch, über das wir jetzt sprechen werden, ist The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Das mochte ich auch richtig gerne. Das Buch ist auch eigentlich ein Jugendbuch mit Spannungselementen. Wird vom Verlag ab 14 empfohlen, ist auch in einem Jugendbuchverlag im deutschsprachigen Raum erschienen. Und hier geht es um Avery Grams, die einen Plan hat. Sie will die Highschool überleben, ein Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimillionär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein ganzes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie, allen voran die 4 Hawthorne-Enkelsöhne faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben möchte. Ich mochte die ganze Reihe gerne. Ich habe sie sehr verschlungen. Ich habe das Buch bzw. die Reihe tatsächlich nicht durch BookTok kennengelernt oder Instagram, sondern durch eine Empfehlung in der Buchhandlung von einer sehr lieben Buchhändlerin. Und ich freue mich total darüber, dass diese Reihe in dem ganzen New Adult Wust auf BookTok auch eine Chance hat. Und freue mich auf jeden Fall auch, wenn ich irgendwann mal die Zeit habe, das Spin-off The Brothers Hawthorne zu lesen. Genau. Und das letzte Buch für heute, über das wir sprechen, ist I'm Glad My Mom Died, meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung von Jeanette McCurdy. Die kennt ihr vielleicht aus der Serie iCarly. Ich muss dazu sagen, ich habe die Serie tatsächlich nicht geguckt. Das war tatsächlich ein Buch, was ich gelesen habe, obwohl ich die Autorin nicht kannte und das Buch autobiografisch ist. Also ganz komische Ausgangssituation. Aber ich habe so viele Leute von diesem Buch schwärmen gehört, dass ich nicht anders konnte, als dieses Buch zu lesen. Seit sie denken kann, wird Jeanette von ihrer Mutter beherrscht, emotional erpresst und physisch wie körperlich missbraucht. Das Einzige, was Deborah sich für ihre Tochter, aber vor allem für sich selbst wünscht, ist Jeanettes Erfolg als Fernsehstar. Für Jeanette beginnt ein Kreislauf aus Castings, Angstattacken und Selbsthass. Dann bekommt sie die Rolle als Sam Puckett in der Nickelodeon-Serie iCarly, eine Rolle, in der sie sich gedemütigt fühlt und Produzenten ausgesetzt ist, die ihre Macht missbrauchen. Als Deborah an Krebs stirbt, ist Jeanette 21 Jahre alt und hat das Zentrum ihres Lebens verloren. Das Einzige, worüber sie noch Kontrolle hat, ist ihr Essverhalten und die junge Frau stürzt ab in Essstörungen, Alkoholsucht und toxische Beziehungen. Einzig eine wegen ihrer Bulimie angefangene Therapie erweist sich als Jeanettes Weg in die Freiheit. Es kostet sie Jahre, um zu erkennen, was ihre Mutter ihr ein Leben lang angetan hat. Doch jetzt kann sie zum ersten Mal entscheiden, was sie selbst möchte und es ist an der Zeit, die Kontrolle über ihre eigene Zukunft zu übernehmen. Ich muss sagen, ja klar, der Titel klingt erstmal heftig, ergibt dann aber auch total viel Sinn und vielleicht nicht so in der Form, in der man das vielleicht jetzt als allererstes denkt, wenn man den Klappentext liest oder in eurem Fall jetzt gehört hat. Dieses Buch, ein Sachbuch, was sehr viel auch eigene Beziehungen, nicht nur zu eigenen Elternteilen, sondern generell Beziehungen zu anderen Menschen hinterfragen lässt, meiner Meinung nach, und dafür sorgt, dass man über die Einordnung von bestimmten Teilen einer Beziehung nochmal nachdenkt und vielleicht Sachen anders einordnet, als man es davor getan hat. Einfach angestoßen an den Gedanken, die Jeanette in ihrem Buch hat. Und das fand ich sehr beeindruckend. Es ist mit sehr viel Witz geschrieben, nimmt sich selber nicht zu ernst, aber ja, ist sehr herzergreifend. Ich finde es einfach krass, wie Jeanette McCurdy es schafft, traumatische Sachen in diesem Buch mit so einer Art bitterem Humor zu reflektieren. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dieses Buch zu lesen. Vielleicht ja auch was ganz Gutes, um damit tatsächlich dann ins neue Jahr zu starten. Neues Jahr ist ein gutes Stichwort, denn wir sind jetzt auch angekommen am Ende der Folge und im neuen Jahr wird es erstmal eine kleine Pause geben. Weiter geht es dann am Februar und zwar, um genau zu sein, am 21. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und würde sagen, bis dahin und wir hören uns.